Deutschlandfunk, das war der Tag.
Mit Niklas Potthoff. Schönen guten Abend. Selbsttests, Schnelltests, Impfungen. Die Hilfsmöglichkeiten, die Corona-Pandemie nach fast einem Jahr verstärkt unter Kontrolle zu bekommen und gleichzeitig Öffnungsperspektiven zu ermöglichen, erweitern sich im Land. Doch immer wieder gibt es auch neue Probleme und Verzögerungen. Der aktuelle Stand gleich. Nach 3,5 Jahren Prozess wurde heute das Urteil gegen den mutmaßlichen Anführer der radikal-islamistischen Szene in Deutschland gefällt. Alles zu diesem Urteil und wie es um das Gefahrenpotenzial von Terrororganisationen wie dem IS derzeit steht, bespreche ich mit der innenpolitischen Sprecherin der SPD, Ute Vogt, im Interview. Später in der Sendung werfen wir noch einen Blick auf den Waldschadensbericht, der dieses Jahr verheerend ausfällt. Gesundheitsminister Jens Spahn hätte ein Erfolgserlebnis gebrauchen können, als er die kostenlosen Schnelltests durch medizinisches Personal für den 1. März angekündigt hatte. Dass das zu forsch war, das ist mittlerweile bekannt. Aber immerhin sollen jetzt bald Selbsttests in den Läden stehen. Trotzdem bleibt die Kritik am Gesundheitsminister laut, denn auch beim Thema Impfungen gibt es weiterhin Probleme auf vielen Ebenen. Heute stand Spahn dem Bundestag dazu Rede und Antwort. Caroline Born hat zugehört.
Abstreichen, gurgeln oder lutschen. Momentan gibt es fast 30 Anträge auf eine Sonderzulassung von sogenannten Selbsttests. Drei davon hat das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte heute erteilt. Die Tests gibt es laut Gesundheitsminister Jens Spahn in den nächsten Tagen in Geschäften zu kaufen.
Selbsttests können Sicherheit geben in einer konkreten Situation. Für jemanden selbst, aber auch möglicherweise in der Perspektive, wenn es um einen Theaterbesuch oder eine Veranstaltung geht, wo dann eben, bevor es hineingeht, tatsächlich alle sich selbst testen können.
Allerdings, nicht überall seien diese Selbsttests sofort verfügbar. Doch bald würden noch mehr davon auf den Markt kommen. So Spahn bei der Regierungsbefragung im Bundestag. Der CDU-Politiker formuliert vorsichtig, denn er steht unter Druck. Ab 1. März hat er kostenlose Schnelltests für alle versprochen. Dabei handelt es sich im Gegensatz zu den Selbsttests um Tests, die von geschultem Personal durchgeführt werden, etwa in Testzentren oder Apotheken, und die bereits zugelassen sind. Doch aus dem Versprechen wird nichts. Im Bundestag bohren die Abgeordneten nach, wie Janosch Dahmen von den Grünen.
Beabsichtigen Sie, wie unser Nachbarland Österreich beispielsweise, derartige Schnelltests zur Selbstanwendung der Bevölkerung kostenlos oder kostengünstig in ausreichender Zahl zur Verfügung zu stellen?
Im Unterschied zu Österreich seien die Zulassungsvoraussetzungen hierzulande höher, da sie nicht nur auf den Herstellerangaben beruhten, so Spahn. Beim Preis bleibt der Waage. Vom Tisch scheint, wie ursprünglich erwogen, die Selbsttests mit einer Eigenbeteiligung von 1 Euro abzugeben. Eine Kostenübernahme oder Bezuschussung durch den Bund sei abhängig vom Preis.
Ob der Test am Ende 1,99 im Discounter kostet oder 8,99, macht einen Unterschied.
Auch zur schleppenden Impfkampagne muss Spahn sich verteidigen. Und zwar gegen den eigenen Koalitionspartner. Bereits zuvor hatte ihn die SPD als Ankündigungsminister geschmäht. SPD-Gesundheitspolitikerin Bärbel Baas bemängelt im Stile der Opposition, es werde nicht schnell genug geimpft, Impfstoff bleibe liegen und dann würden auch noch Gruppen vorgezogen. Baas bezieht sich auf die ab heute gültige Verordnung, mit der Kita-Personal sowie Lehrkräfte an Grund- und Förderschulen in die Prioritätsgruppe 2 aufrücken.
Wir haben nach wie vor ein Problem, dass bestimmte Personengruppen, Risikogruppen, behinderte Menschen, die eben nicht in Einrichtungen gepflegt werden, aber zu Hause sind, keinen Impftermin bekommen, obwohl sie in die Kategorie 1 gehören. Es keine mobilen Teams gibt, teilweise vor Ort. Und deshalb ist für mich die Frage an Sie, wie Sie gemeinsam mit den Ländern sicherstellen wollen, dass diese Personengruppe der Kategorie 1 endlich geimpft werden.
Spahn spielt den Ball an die Länder. Es seien mittlerweile mehr Impfdosen da. Nun gehe er davon aus, dass man in den Ländern an Geschwindigkeit gewinne. Auch gegenüber der AfD entscheidet sich Spahn für Angriff als Verteidigung. Wie bei der Frage von Rainer Kraft, ob man auch bei einer Inzidenz von 0 noch Maske tragen müsse.
Wir leben doch auch mit dem Masernvirus. Ich meine, wir haben mit vielen Viren leben gelernt, durch Impfen. Übrigens, wenn Sie etwas mehr fürs Impfen wären, hätten wir schon ein Problem weniger an bestimmten Stellen.
Eine Ankündigung wagt Spahn dennoch. Beim digitalen Impfausweis soll es schneller gehen. Geplant ist er sowieso für 2022, doch die Ergänzung zum gelben Impfpass soll schon vorher entwickelt werden. Zu einer möglichen Bevorzugung von Geimpften äußert Spahn sich nicht. Anders die Bundeskanzlerin. In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung spricht sie sich gegen ein Absenken der Beschränkungen für Geimpfte aus, zumindest solange die Zahl der Geimpften noch klein sei. Aber Angela Merkel fügt hinzu, von Firmen könne es sehr wohl Sonderregelungen für Geimpfte geben. Vor der nächsten Bund-Länder-Runde in 1 Woche nimmt die Lockerungsdiskussion unterdessen an Fahrt auf. Die SPD hat unter Federführung der Berliner Senatskanzlei einen Vorschlag für Öffnungen entworfen. Ebenso wie das Robert-Koch-Institut, das in seinem Stufenplan neben der Inzidenz die Belegung der Intensivbetten und die Nachverfolgung von Kontakten einbeziehen will. Jens Spahn plädiert für vorsichtige Schritte. Wir seien vielfach pandemiemüde, das Virus sei es nicht.
Der Bericht von Caroline Born. Über 3,5 Jahre, mehr als 120 Zeugen und mehr als 10 Millionen Euro an Kosten. Es war ein Mammutprozess, das Verfahren um den mutmaßlich radikal-islamistischen Anführer des sogenannten Islamischen Staats in Deutschland, Abu Wala. Der Prediger stand in Verbindung mit der Terrormiliz radikalisierte junge Menschen aus Hildesheim heraus. Heute gab es das Urteil im Fall 10,5 Jahre Gefängnis für Abu Wala. Die Information von Claudia Wolzberger.
Die Richter sehen es als erwiesen an. Abu Wala und die anderen Angeklagten haben junge Salafisten radikalisiert, haben sie motiviert, dem IS beizutreten und sie dabei unterstützt. Mit Kontakten, Reiserouten, Geld. Davon konnte die Bundesanwaltschaft das Oberlandesgericht Celle in dem mehr als 3 Jahre dauernden Prozess überzeugen. Die wesentlichen Tatvorwürfe wurden heute bestätigt, sagt Holger Schneider-Glockzin von der Bundesanwaltschaft.
Dass die Angeklagten als Prediger, Mentoren und Logistiker für den IS in Deutschland tätig waren und rekrutiert haben. Für uns ist von besonderer Bedeutung, dass der Senat den rechtlichen Bewertungen der Bundesanwaltschaft umfassend gefolgt ist.
Abu Wala galt dabei als Schlüsselfigur, als Vertreter des IS in Deutschland. Der Hildesheimer Prediger habe persönlich Kontakt zur IS-Führung unterhalten und dort Einfluss besessen, so der Vorsitzende Richter Frank Rosenow in seiner Begründung. Aber ein IS-Netzwerk mit festen Strukturen, wie es die Bundesanwaltschaft beschrieben hatte, seien die Angeklagten nicht gewesen. Auch wenn sie sich gekannt haben, so Gerichtssprecher Andreas Keppler.
Der Senat hat durchaus festgestellt, dass die Angeklagten in Einzelfällen zusammengearbeitet haben. Dass sie zum Beispiel einzelne junge Männer auch mal zu anderen Angeklagten geschickt haben, damit diese dort an Predigten teilnehmen oder sich Rat holen.
Auch die Mitangeklagten wurden zu teils hohen Haftstrafen verurteilt, zwischen 4 und 8 Jahren. Hasan C. aus Duisburg wurde zu 6,5 Jahren Haft verurteilt. Das hatten seine Verteidiger auch gefordert. Die anderen Anwälte hatten für ihre Mandanten Freisprüche gefordert. Bei den Verteidigern bleiben Zweifel an der Glaubwürdigkeit des Kronzeugen und an dem V-Mann VP01, auf deren Aussagen die Anklage weitgehend fußte. Für Abu Wallas Verteidiger ist der Fall deshalb noch nicht erledigt. Sie wollen Revision einlegen, so Rechtsanwalt Peter Krieger.
Eine Enttäuschung ist schon vorhanden, denn dieses Urteil ist nach Auffassung der Verteidigung falsch. Auch die soeben abgeschlossene Urteilsbegründung hat nicht überzeugt. Und dieses Anliegen werden wir weiterverfolgen mit allen rechtlich vorgesehenen Mitteln.
Dennoch, mit dem Urteil gegen Abu Wala sind nun erstmals nicht nur Rückkehrer aus dem IS-Kampfgebiet verurteilt worden, sondern deren Hintermänner in Deutschland. Der IS ist längst nicht mehr so stark wie zu seinen Hochzeiten. Der Verfassungsschutz sieht aber weiterhin eine Gefahr. Der IS rekrutiere aktuell wieder. Richter Rosenow äußerte den Wunsch, dass dieses Verfahren und dieses Urteil dabei helfen, das friedliche Zusammenleben aller Religionen und aller Weltanschauungen zu sichern.
Der Beitrag von Claudia Wolzberger. Zwischen 2014 und 2016 soll Abu Wala zusammen mit seinen Unterstützern vor allem junge Islamisten in Deutschland radikalisiert haben. Hildesheim hat sich damit zu einem bundesweiten Schwerpunkt der Islamistenszene entwickelt. Es brauchte einen langen Prozess mit vielen Zeugen, um zu dem Urteil heute zu kommen. Darüber und über die aktuelle Bedrohungslage durch radikale Salafisten in Deutschland spreche ich jetzt mit Ute Vogt, innenpolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Frau Vogt, ja, ich habe schon gesagt, ein langwieriger, schwieriger Prozess, der da heute in ein Urteil gemündet ist. Sind Sie mit dem Prozess und dem Urteil zufrieden?
Also wir sind vor allen Dingen zufrieden, dass es zu dem Urteil gekommen ist und dass der Prozess so beendet werden konnte, auch mit einer ordentlichen Verurteilung. Denn es war wirklich eine schwierige Beweisaufnahme, mehrere hundert Beweisanträge, über 100 Zeugen wurden gehört. Der war unendlich lange, wurde schon prozessiert und wir sind einfach froh, dass es jetzt zu einem Abschluss gekommen ist und auch zu einer deutlichen Haftstrafe, weil das war auch ein notwendiges Signal.
Es ist ja in der Zeit dieses Prozesses viel passiert, auch was den sogenannten Islamischen Staat angeht. Der hat in der Zeit sein Gebiet verloren, viel an Strahlkraft verloren, operiert aber immer noch. Also seine Anhänger verüben Anschläge. Erst letztes Jahr gab es Anschläge durch radikale Islamisten in Dresden oder Wien. Wie hoch ist die Gefahr durch den IS und auch andere radikal-islamistische Organisationen im Jahr 2021?
Also die Gefahr ist mit Sicherheit nicht verschwunden. Es ist natürlich so, dass wir zum Teil ja auch Rückkehrer haben. Wir haben ja nicht nur Menschen, die angeworben wurden. Viele von denen sind natürlich auch gestorben im Kampf. Aber einige sind auch zurückgekehrt. Und bei den Rückkehrern ist es schon so, dass wir da durchaus Gefährder haben. Mhm. Und auch sogenannte relevante Personen nennt man die. Das sind die, die man besonders im Auge behält. Aber es ist tatsächlich auch so, dass wir viele, die zurückkehren oder einige zumindest, unmittelbar am Flughafen abholen und in Haft bringen. Auch das passiert. Das heißt, wir haben ein gemeinsames Terrorabwehrzentrum, das in Berlin arbeitet, in dem die Sicherheitsbehörden gemeinsam auch ihre Erkenntnisse entsprechend teilen und besprechen. Und das ist eine sehr effektive, gute Arbeit und da gelingt es schon, die Gefährder nicht nur ausfindig zu machen, sondern auch dort, wo es möglich ist, sie auch ihrer Strafe zuzuführen.
Sie haben die Rückkehrer ja auch gerade angesprochen. Verhältnismäßig sind in letzter Zeit natürlich auch aufgrund der Corona-Pandemie wenige zurückgeholt worden, zuletzt vor Weihnachten einige Frauen und Kinder. Wie ist da die Strategie des Bundes?
Naja, die Strategie ist, dass man jetzt nicht unbedingt offensiv die Leute zurückholt, aber wenn insbesondere in den Fällen, wo es um Kinder geht oder auch um welche, die abschwören oder einfach die deutsche Staatsbürger sind, dann ist es gar nicht anders möglich, als sie auch wieder aufzunehmen. Aber man muss dann schauen, ob es Leute sind, die sagen, wir haben so viel Schreckliches erlebt, dass wir geheilt sind vom IS und wollen damit nichts mehr zu tun haben, schwören der Gewalt ab. Da muss man prüfen, ist das glaubwürdig. Und wie gesagt, das sind schon Leute, die nicht einfach einreisen und dann irgendwo untertauchen können, sondern die sind alle auch im Auge der Sicherheitsbehörden in unterschiedlichster Weise, nicht nur des Bundes, sondern natürlich auch der Bundesländer.
Sie sagen, dass man ja nicht alle einfach zurückholen soll. Die Frage ist aber auch, riskiert man eventuell auch Anschläge, ich sag mal, von radikalisierten Rückkehrern, die dann noch nicht wieder da sind, wenn man diese nicht vorher selbst zurückgeholt hat, wenn die dann irgendwann versuchen, hier wieder herzukommen?
Naja, das Risiko ist ohnehin immer da. Deshalb treibt man ja auch einen großen Aufwand, um die zu beobachten. Und den Aufwand betreiben wir ja nicht nur allein in Deutschland, sondern da gibt es ja auch eine Zusammenarbeit mit anderen Diensten anderer Länder, sodass man schon versucht, die Leute im Auge zu behalten. Es gibt nie eine absolute Sicherheit, das ist keine Frage. Es gibt sicherlich auch welche, die gar nicht offiziell zurückkommen wollen, sondern bewusst versuchen, auf illegalem Wege einzureisen. Mhm. Aber auch die versucht man einfach im Blick zu halten. Wir wissen aber im Moment natürlich nicht, wie viele zum Beispiel von den deutschen Staatsbürgern, die ausgereist sind, überhaupt noch am Leben sind. Es kann auch sein, dass auch ein großer Teil einfach in den Kämpfen gefallen ist.
Wir kommen nochmal zu Abu Wallah. Der hat in Moscheen gehetzt und Menschen davon überzeugt, sich dem IS anzuschließen, aber auch schon online auch gewirkt. Während der Pandemie jetzt geschieht sowas ja immer mehr in sozialen Netzwerken, Telegram-Gruppen, vielleicht auch auf Plattformen wie TikTok. Sind die Behörden hier schon in der Lage, rechtzeitig einzugreifen oder muss da noch stark nachgebessert werden?
Naja, wir sind ja gerade dabei, auch nochmal das Gesetz zu verschärfen. Leider hat die letzte Initiative, nämlich wo es vor allen Dingen um die Bekämpfung von Hasskriminalität im Netz geht, im Bundesrat einen jähen Abbruch erlitten. Denn Grüne und FDP haben verhindert, dass das Gesetz in Kraft treten konnte. Da geht es darum, dass relevante Einträge, die von Providern erkannt werden als mögliche Straftat, ans BKA ausgeleitet werden zur Prüfung. Wenn nichts dran ist, werden sie gelöscht. Wenn aber was dran ist, hat das BKA die Daten. Und da gab es, warum auch immer, wieder Bedenken von FDP und Grünen. Das ist eine ärgerliche Sache. Das Kabinett hat heute den Vermittlungsausschuss angerufen und ich hoffe, dass wir sehr zeitnah hier auch zu einer neuen Lösung kommen. Denn es kann nicht sein, dass wir sonntags immer sagen, wir bekämpfen Hasskriminalität und Hetze im Netz und werktags sagen wir dann aber, wir haben große Bedenken, tatsächlich praktisch was zu tun. Also man muss dann schon auch den Sicherheitsbehörden die Instrumente in die Hand geben. Und in dem Fall ist mir diese Sicherheit auch sehr viel wert. Und ich glaube, wir haben ein gutes Gesetz vorgelegt. Das muss aber jetzt den Bundesrat noch passieren.
Noch kurz zum Abschluss. Braucht es da nur Gesetze oder eventuell auch wirklich besser geschultes Personal, gerade wenn es um sowas wie Hass im Netz geht und die, ja, ich sag mal, Vielfalt von verschiedenen Netzwerken, die ja auch immer wieder neu entstehen?
Ja, Sie haben recht. Wir brauchen natürlich einmal auch Leute, die das kulturelle Umfeld kennen. Die sind aber zum Teil auch durchaus bereit, mit uns zusammenzuarbeiten, also mit den Diensten entsprechend. Und es braucht auch das technische Personal. Da haben wir sehr zugelegt in den letzten Jahren, haben die Personalstellen geschaffen und im Moment sind die Sicherheitsbehörden dabei, einfach auch diese Stellen zu besetzen. Denn das ist ein Themenfeld, das eben erst in den letzten Jahren so massiv angewachsen ist. Und da haben wir beim letzten Bundeshaushalt auch nochmal draufgelegt, damit einfach die Sicherheitsbehörden da auf den gleichen Stand kommen wie die Verbrecher auf der anderen Seite. Da müssen wir wirklich viel tun, um mitzuhalten. Aber die Stellen sind da. Wir brauchen jetzt nur die qualifizierten Leute, die auch diese Stellen dann auch entsprechend mit Leben füllen.
Ute Vogt, innenpolitische Sprecherin der SPD im Bundestag zum Urteil gegen den islamistischen Prediger Abu Wallah und den aktuellen Stand in Deutschland in Bezug auf radikale Salafisten und IS-Rückkehrer. Vielen Dank.
Bitteschön.
Und das Interview haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Am Oberlandesgericht Koblenz gab es heute ebenfalls ein Urteil in einem Fall, ein historisches. Als erstes Gericht weltweit hat es heute entschieden, dass das Assad-Regime in Syrien systematisch Foltermethoden angewendet hat. Diese Feststellung war nötig, um ein damaliges Mitglied des syrischen Geheimdienstes wegen Beihilfe zu einem Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu verurteilen. Der Mann hatte 2011 Demonstranten festgenommen, die in den Gefängnissen in Syrien gefoltert wurden und zum Teil dort starben. Durch das sogenannte Weltrechtsprinzip des Völkerstaatsrechts konnte ihm auch in Deutschland der Prozess gemacht werden. Anke Petermann mit den Informationen.
11 Jahre Haft hätte der Strafrahmen ermöglicht. Das Oberlandesgericht Koblenz blieb aufgrund mildernder Umstände weit darunter. 2012 vom syrischen Geheimdienst desertiert zu sein, hielt es dem Agenten Eyad A. zugute. Doch auf das Strafmaß kommt es den Opferzeugen und der Nebenklage gar nicht an. Patrick Kroker, Anwalt beim Europäischen Zentrum für Verfassungs- und Menschenrechte, ECCHR.
Die Verbrechen durch die Regierung Assad in den geheimen Gefängnissen sind Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Das ist das erste Urteil weltweit.
Eines versicherte das Oberlandesgericht Koblenz. Eyad A. wurde nicht stellvertretend für das repressive syrische Regime verurteilt. Er wurde verurteilt, weil ihm eine konkrete Tat im Rahmen der Unterdrückung von Oppositionellen im Herbst 2011 zugeordnet werden konnte. Eine Tat, die das Gericht als Beihilfe zum Verbrechen gegen die Menschlichkeit auslegt. Denn Eyad A. habe sich vor einem Jahrzehnt in Syrien an Folter und schwerwiegender Freiheit beteiligt, Gerichtssprecherin Petra Zimmermann.
Der Angeklagte habe sich daran beteiligt, fliehende Demonstranten zu verfolgen, sie festzunehmen und in das Gefängnis der Abteilung 251 zu bringen, wissend darum, dass dort rechtswidrige Inhaftierungen erfolgen und die Personen dort gefoltert werden.
Seit 1996 arbeitete Eyad A. als Agent. Er kannte den brutalen Empfang frisch eingelieferter Oppositioneller im Geheimdienstgefängnis von Damaskus ganz genau. Tritte und Schläge mit Kabeln und Stöcken. Köpfe wurden an die Wand geschmettert bis zur Bewusstlosigkeit. Das nannten die Gefängnismitarbeiter zynisch Willkommensparty. In der Tat war das erst der Auftakt zu schlimmerer Folter in Form von stundenlangem Aufhängen an den Handgelenken zum Beispiel. Als strafmildernd wertete das Gericht, dass Eyad A. im Rang eines Oberstabsfeldwebels in Befehlsstrukturen eingebunden war, die wenig Spielraum ließen. Einen Befehlsnotstand aber, der den operativen Dienst erzwungen hätte, erkannte das Gericht nicht an. Die Verteidigung sieht das anders, so Hannes Linke.
Die Verteidigung wird in Revision gehen. Insbesondere wird zur Überprüfung des Bundesgerichtshofs gestellt werden, ob tatsächlich zu Recht der entschuldigende Notstand verneint worden ist, ob die Strafzumessung rechtsfehlerhaft vorgenommen worden ist oder nicht.
Die Bundesanwaltschaft, die 5,5 statt der verhängten 4,5 Jahre Haft gefordert hatte, ließ offen, ob sie in Revision geht. Anklage und Urteil erfolgten aufgrund des sogenannten Weltrechtsprinzips. Es besagt, dass Verbrechen gegen die Menschlichkeit überall vor Gericht gebracht werden können. Kein Akteur eines Unrechtregimes soll ungestraft davonkommen. In diesem Sinn würdigte der Karlsruher Oberstaatsanwalt Jasper Klinge das Urteil positiv.
Die Hauptverhandlung in Koblenz hat eines erneut deutlich gezeigt. Auch solche Massenverbrechen, die fernab von Deutschland im Ausland begangen worden sind, können mit den Mitteln des deutschen Strafrechts effizient verfolgt und geahndet werden.
Im März geht der Prozess gegen den Hauptangeklagten Anwar R. weiter. Dem Vernehmungschef im Geheimdienstgefängnis von Damaskus werden Folter in 4000 und Mord in 58 Fällen zur Last gelegt.
Und nun weitere Berichte in aller Kürze. Der russische Oppositionelle Alexei Nawalny hat keinen Status als gewaltloser politischer Gefangener mehr, urteilt die Menschenrechtsorganisation Amnesty International. Christina Nagel.
Die Entscheidung, Nawalny den Status als gewaltloser politischer Gefangener abzuerkennen, ist selbst innerhalb der Organisation umstritten. In Russland wird die Entscheidung vor allem in den sozialen Medien heiß diskutiert. Dabei geht es auch um die Frage, ob sich Amnesty von kremltreuen Medien hat beeinflussen lassen. Der Grund für die Aberkennung des Status sind Äußerungen Nawalnys Mitte der 2000er Jahre, als er an nationalistischen Märschen teilnahm und mit migrantenfeindlichen Sprüchen Schlagzeilen machte. Seine Äußerungen stünden im Widerspruch zur Definition eines politischen Gefangenen, heißt es bei Amnesty. Es habe deshalb viele Beschwerden gegeben, man habe entsprechendes Material ausgewertet. Warum man dies nicht vorher getan hat, bleibt offen, denn die Äußerungen sind seit langem bekannt. Sie wurden gerade zuletzt immer wieder thematisiert, auch wenn Nawalny in den vergangenen Jahren einen anderen Ton angeschlagen hat. Die Aberkennung des Status, betont die Menschenrechtsorganisation, ändere aber nichts an der Forderung nach einer sofortigen Freilassung des Kreml-Kritikers. Sie habe eher technischen Charakter.
In Hessen ist ein Polizist wegen rechtsextremer Chats in einer WhatsApp-Gruppe angeklagt worden. Moritz Börner.
Er soll 2018 in mehreren WhatsApp-Gruppen rassistische Beiträge verschickt haben. Den Ermittlern zufolge hat sich der Polizist in Chats unter anderem rassistisch zu Migranten geäußert. Muslime beispielsweise soll er als widerliches Volk bezeichnet haben. Die Chatgruppen bestanden offenbar überwiegend aus Polizeibeamten. Bei einer Hausdurchsuchung sollen Ermittler bei den Beschuldigten auch Nazi-Devotionalien und Waffen gefunden haben. Der Beschuldigte bestreitet, Rechtsextremist zu sein. Die Anklage ist eine der ersten überhaupt gegen einen Polizisten wegen rechtsextremer Chats. In den vergangenen Jahren waren wiederholt Fälle von rechtsextremistischen Inhalten in Chatgruppen der Polizei bekannt geworden, unter anderem in Frankfurt, Mülheim an der Ruhr und Essen, wo Ende vergangenen Jahres eine rechtsextreme Chatgruppe aufflog. Zahlreiche Polizisten wurden daraufhin suspendiert. Die Staatsanwaltschaft prüft jetzt, ob auch hier Anklage erhoben wird.
Dem Zoll ist in Hamburg ein fast unglaublicher Fund gelungen. Am Hafen fanden sie 16 Tonnen Kokain. Benedikt Strunz.
Auch weltweit betrachtet handelt es sich bei dem Fund um eine Rekordmenge. Der Straßenverkaufswert liegt nach Angaben des Zolls zwischen 1,5 und 3,5 Milliarden Euro. In einer Pressemitteilung erklärte der Zoll, die Drogen seien in drei Containern aus Paraguay versteckt gewesen. Im Zuge der Ermittlungen konnten am vergangenen Wochenende dann weitere 7 Tonnen Kokain in Antwerpen sichergestellt werden. Heute Vormittag verhaftete die niederländische Polizei in diesem Zusammenhang einen 28-jährigen Mann. Nach Informationen des NDR soll er der Geschäftsführer einer Importfirma sein, die Drogencontainer bestellt hatte. Sebastian Fiedler vom Bund Deutscher Kriminalbeamter nannte den Drogenschmuggel ein gigantisches Sicherheitsproblem. Angesichts immer weiter wachsender Sicherstellungsmengen forderte Fiedler die Bundesregierung dazu auf, Zoll und Polizei besser auszustatten. Der neue Rekordfund müsse ein Weckruf sein, so Fiedler weiter.
Vor ein paar Tagen ist die NASA-Sonde Perseverance auf dem Mars gelandet und hat dort Spuren der anderen Art hinterlassen. Arthur Landwehr.
Sie sind eine verdeckte Botschaft. Die orangenen und weißen Streifen auf dem riesigen Fallschirm, mit dem die NASA-Mars-Sonde bei der Landung abgebremst wurde. Ein digitaler Code, der übersetzt heißt Dare Mighty Things, auf Deutsch etwa großartige Dinge wagen. Ein Motto, das Präsident Theodore Roosevelt zugeschrieben wird und heute Leitspruch des Jet Propulsion Laboratory in Pasadena ist. Dazu die Koordinaten des Kontrollzentrums in Kalifornien. Die Idee kam von einem der Ingenieure und nur 6 Menschen bei der NASA wussten Bescheid. Einige Computerfans aber konnten dem Muster schnell Einsen und Nullen zuordnen und die Botschaft lesen. Überhaupt ein Muster auf dem Fallschirm zu haben, war aus praktischen Gründen notwendig, weil die NASA so Informationen über die Lage des Fallschirms und seiner wertvollen Fracht bekommen wollte. Daraus dann eine versteckte Botschaft zu machen, war ein Riesenspaß, sagt Systemingenieur Ian Clark. Die NASA hat noch mehr solcher, wie sie sagt, Ostereier versprochen, wenn der Mars Rover Perseverance seine Arbeit aufnimmt.
Und wir kommen zur Börse. Dort gab es nach ein paar eher schwierigen Tagen beim DAX heute wieder eine positive Tendenz. Samir Ibrahim.
Eine politische Diskussion in Brüssel zieht an diesem dritten Tag der Woche die Aktien der Reisebranche weiter nach oben. Denn angedacht werden könnte ein Ausweis für diejenigen, die bisher geimpft wurden. Reisen wären dann besser möglich. Vor allem Urlaubsländer der EU wollen solch einen Ausweis sehen. Schon morgen soll darüber beraten werden. Aktien des Flughafenbetreibers Fraport legen danach überdurchschnittlich stark um mehr als 6% zu. Aber auch Papiere der Lufthansa gehören zu den großen Gewinnern mit einem Plus von 3,5%. Im DAX ist der Luftfahrtausrüster MTU mit plus 6% einsamer Spitzenreiter. Insgesamt war es an der Börse ein Tag der Erholung. Der DAX legt 0,8% zu und steht damit am Ende des Tages bei 13.976 Punkten. Denn das große Schreckgespenst Inflation und steigende Zinsen hat am dritten Tag dieser bisher durchwachsenen Woche seinen Schrecken erst einmal verloren. Verantwortlich dafür ist Jerome Powell, der Chef der US-Notenbank Fed. Der Mann hatte schon später am Vortag erklärt, die Fed würde ihr Kaufprogramm für Anleihen erst einmal weiterführen und damit für Beruhigung gesorgt. In Sachen Inflation legte er nun noch einmal nach. Ihr Ziel, was das angeht, werde die Fed vermutlich frühestens in 3 Jahren erreichen. Das klingt nicht sehr bedrohlich. Angesichts dessen wurden die Kursverluste der vergangenen Tage sichtlich zum Nachkaufen genutzt. Aus Verlierern wurden in der Regel Gewinner. Profitieren konnten davon die Aktien der deutschen Autohersteller oder die des Vortagesverlierers Deutsche Post.
Immer wieder Ärger mit dem KSK, dem Kommando Spezialkräfte. Schon im letzten Jahr war sie durch eine Mehrzahl an rechtsextremen Vorfällen in die Schlagzeilen geraten. Jetzt geht es um verschwundene Munition. Der Kommandeur hatte Soldaten im letzten Jahr dann die Möglichkeit gegeben, unerlaubt entwendete Munition zurückzugeben, ohne dafür bestraft zu werden. Um den ganzen Vorgang gibt es viele offene Fragen, denen sich Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer heute im Verteidigungsausschuss gegenüber sah. Klaus Remme.
Zusammen mit Generalinspekteur Eberhard Zorn stand Annegret Kramp-Karrenbauer 2 Stunden lang Rede und Antwort. Es ging um eine Sammelaktion zur Munition, die bis dato nicht auffindbar war, angeordnet vom KSK-Kommandeur, erklärte sie danach den Journalisten. Ergänzung: Durch das Angebot von Straffreiheit soll so in 3 Monaten eine 5-stellige Anzahl scharfer Munition zurückgegeben worden sein. Ein problematischer Sachverhalt auf vielen Ebenen. Wer wusste wann von was? Nicht alle Fragen wurden heute beantwortet. Kramp-Karrenbauer habe ihr Ministerium nicht im Griff, so bilanzierte Tobias Lindner von den Grünen die Sitzung.
Sie hat einräumen müssen, dass sie vom Generalinspekteur über diese Munitionsamnestie erst informiert worden ist, nachdem es Presseberichte gab. Wir erwarten natürlich, dass diese Amnestie mit allen Mitteln des Disziplinarrechts, aber auch mit dem Strafrecht, es steht hier der Verdacht, dass Strafvereitelung im Amt durch den Kommandeur KSK, aber vielleicht auch durch Vorgesetzte im Raum, diesen Hinweisen muss nachgegangen werden.
Die Ministerin räumte offene Fragen ein, sprach im Umgang mit Munition im KSK von Disziplinlosigkeit und Inanspruchnahme von Sonderregeln. Insbesondere die Vernehmung von KSK-Kommandeur Kreitmeier sei aber noch nicht ausgewertet, deshalb sei erst zur nächsten Ausschusssitzung in einer Woche mit Entscheidungen zu rechnen, denn, so Kramp-Karrenbauer,
jeder in der Bundeswehr, jede Soldatin, jeder Soldat hat das Anrecht auf ein rechtsstaatliches Verfahren, so wie es vorgesehen ist. Das gilt auch für den Kommandeur KSK Kreitmeier. Und deswegen sind Gerüchte, die ja auch in den letzten Tagen in der Presse aufgetaucht sind, über die Zukunft vernünftige Verwendung, über eine mögliche Ablösung von Herrn Kreitmeier, das, was man neudeutsch Fake News nennt.
Das Ministerium wusste von der Aktion in der ersten Jahreshälfte 2020. Warum Kreitmeier erst jetzt vernommen wird, fragte sich auch die Abgeordnete Siemtje Möller, SPD.
Sie konnte bisher nicht beantwortet werden und wir warten da auf die Information dann nächste Woche. Und das ist dann auch aus meiner Sicht der späteste Zeitpunkt, dass diese Antworten gegeben werden müssen.
Richtig ungemütlich wurde es heute für den ranghöchsten Soldaten Deutschlands, für Generalinspekteur Eberhard Zorn. Er wurde über die Amnestieaktion informiert, gab diese Informationen in einem Zwischenbericht für den Verteidigungsausschuss aber nicht weiter. Zorn habe einen Fehler eingeräumt, so Kramp-Karrenbauer heute. Einigen Abgeordneten reicht das nicht. Rüdiger Lukassen, AfD.
Mich würde es nicht wundern, wenn der Kopf des Generalinspekteurs zur Disposition stellt.
Tobias Pflüger von der Linksfraktion sagte es klipp und klar, Zorn habe getäuscht, das sei politisch skandalös.
Insofern muss die Person, die diese Täuschung verantwortet hat, gehen. Es ist so, dass es dann leider jemanden quasi nicht der politischen Ebene trifft, sondern der militärischen. Aber wir sind als Ausschuss getäuscht worden und das ist nicht hinnehmbar.
Darüber hinaus forderte Pflüger die Auflösung des KSK insgesamt. Widerspruch kam von der FDP. Ja, die Ministerin trage die politische Verantwortung. Ja, sie hätte zwingend informiert werden müssen. Doch wir brauchen das Kommando Spezialkräfte nicht zuletzt in Afghanistan, mahnte Marie-Agnes Strack-Zimmermann.
Das, was wir gerade erlebt haben, war hühnerhofverdächtig. Dass keiner mehr weiß, wer was macht, das ist wirklich dramatisch. Auch und besonders im Hinblick auf Munition. Das geht nicht. KSK ist auch Vorbild für den Rest der Bundeswehr.
Ein Vorbild auf Bewährung. Erst im Sommer werde wie geplant über die Zukunft des KSK entschieden, bekräftigte die Verteidigungsministerin heute.
Der Bericht von Klaus Remme. Fast 20 Jahre läuft der Bundeswehreinsatz in Afghanistan inzwischen. Doch der international geführte Kampf gegen die radikal-islamische Taliban ist nicht vorbei. Im Gegenteil, die Gewalt dort nimmt derzeit wieder zu. Rund 1100 deutsche Soldaten sind derzeit dort stationiert und das Mandat soll verlängert werden, wie das Kabinett heute erklärt hat. Frank Kapellan.
Die Kritik am Afghanistan-Einsatz der Bundeswehr wird lauter. Doch die Bundesregierung sieht sich weiter in der Pflicht. Als US-Präsident Trump den Rückzug zum 30. April angekündigt hatte, schien auch das Ende der deutschen Mission gekommen. Nachfolger Biden aber will offenbar nicht sämtliche US-Soldaten abziehen. Die NATO hat die Entscheidung über die Zukunft des Einsatzes in der vergangenen Woche vertagt. Deutschland steht zu seinen Zusagen gegenüber internationalen Partnern und zur Solidarität unter NATO-Verbündeten, heißt es im heutigen Beschluss der Bundesregierung. Die Verlängerung des Einsatzes bis Ende Januar kommenden Jahres birgt allerdings neue Risiken. Wir müssen uns darauf einstellen, dass die Taliban einen Verbleib zum Anlass nehmen werden, um das Agreement der Gewaltreduktion aufzukündigen, erklärt Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer.
Wir haben mit dem Einsatz dieser Kräfte über die letzten Jahrzehnte erreicht, dass ein Friedensprozess in Gang gekommen ist. Die Verhandlungen laufen, aber sie sind noch nicht so abgeschlossen, dass die Truppen jetzt Afghanistan verlassen können.
Für den Notfall, sollte die Lage eskalieren, sollten die derzeit 1100 im Norden Afghanistans stationierten deutschen Soldatinnen und Soldaten unter Druck geraten, bereiten sich derzeit etwa 400 besonders ausgebildete Bundeswehrangehörige auf einen Einsatz vor.
Die Bundeswehr ist vorbereitet auf alle Szenarien,
hat Eva Högel, Wehrbeauftragte des Bundestages, gestern versichert. Mit nationaler Rückhalteoption wird eine denkbare Aufstockung des Kontingents im Behördendeutsch des Mandatstextes beschrieben. Insgesamt allerdings ist der Bundeswehreinsatz auf 1300 Frauen und Männer begrenzt. Ihre Aufgabe: Ausbildung und Beratung der afghanischen Streitkräfte.
Das, was unsere Soldaten dort tun, hat natürlich auch etwas damit zu tun, dass wir nicht wollen, dass Taliban wieder Al-Qaida oder anderen Ausgangsbasen liefern für terroristische Angriffe, auch beispielsweise gegen unser Land.
Begonnen hat alles vor fast 20 Jahren, auch mit Sozialdemokrat Peter Struck. Im Dezember 2001 beschließt der Bundestag, erstmals deutsche Soldaten nach Afghanistan zu schicken. Nach den Terroranschlägen des 11. September hatte die NATO erstmals den Bündnisfall ausgerufen. Es gilt uneingeschränkte Solidarität mit den Vereinigten Staaten Und für den damaligen Verteidigungsminister ist klar,
die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland wird auch am Hindukusch verteidigt.
20 Jahre später hat sich Ernüchterung breit gemacht. Gern verweisen Verteidigungs-, Außen- und Entwicklungsminister auf den sogenannten vernetzten Ansatz. Deutschland sieht sich nicht als Besatzungsmacht, sondern als Garant des friedlichen Aufbaus. Mehr Rechte für die Frauen, Bildung für Mädchen und Jungen, Wohlstand durch Wirtschaftsförderung. Es hat sich vieles getan und doch ist Afghanistan von Frieden weit entfernt.
Frank Capellan. Sonne, Luft, vielleicht ein Waldspaziergang. In den letzten Tagen für viele Menschen das perfekte Mittel gegen den Lockdown-Blues. Doch auch für die Bäume im Wald ist es keine leichte Zeit. Das zeigt der Waldzustandsbericht, den Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner heute vorgelegt hat. Den Bäumen geht es schlecht und die Gründe dafür sind vielfältig. Nadine Lindner berichtet.
Stürme, Dürren, Borkenkäferbefall, Brände. Den Wäldern in Deutschland geht es wirklich nicht gut. Das sind die ernüchternden Ergebnisse des Waldzustandsberichts, den Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner heute in Berlin präsentierte.
Ich kann es nur in diesem Satz zusammenfassen. Sie gehören zu den schlechtesten seit Beginn der Erhebung im Jahr 1984, wenn wir uns diese Entwicklung anschauen. Und das ist bedrückend, das macht mir große Sorge.
Die CDU-Ministerin ist nicht nur für Ernährung und Landwirtschaft, sondern in ihrem Ressort auch für den Wald zuständig. Den Waldzustandsbericht bzw. offiziell die Waldzustandserhebung gibt es schon seit über 30 Jahren. Er stützt sich auf Daten aus den Bundesländern, die stichprobenartig Baumkronen untersuchen. Nur 21% der Bäume hatten im vergangenen Jahr keine sogenannte Kronenverlichtung aufzuweisen. Der Zustand der Baumkronen ist ein wichtiger Indikator für die Gesundheit des Waldes. Denn hier lassen sich zum Beispiel Schadstoffbelastungen ablesen, Trockenheit oder Insektenbefall.
Der Kronenzustand ist wie ein Fieberthermometer. Und daran erkennen wir, wie es den Bäumen, wie es dem einzelnen Baum geht. Und die Waldzustandserhebung unserer zeigt, unsere Wälder sind krank.
Besonders schlecht geht es Fichten, Kiefern und Buchen. So haben 80% der Fichten lichte Kronen. Bei Eichen ist das Bild komplexer. Sie haben zwar häufig Schäden, würden aber Anzeichen der Erholung zeigen. Allerdings ist der Anteil der Nadelbäume, Fichten und Kiefern hoch. Er macht fast 50% aus. Vor allem die drei Dürrejahre 2018, 2019 und 2020 hätten große Schäden verursacht, so Klöckner. Stimmen aus der Praxis bleiben skeptisch. Georg von der Marwitz, wie Klöckner CDU-Mitglied, vertritt eine Doppelrolle. Als Verbandsvertreter der Waldbesitzer und als Unionsbundestagsabgeordneter. Er verweist bei Deutschlandradio Kultur vor allem auf die Trockenheit.
Es zeigt sich einfach, dass das Wasser aufgebraucht wurde in den letzten drei heißen Sommern. Und der Regen, der jetzt kommt und der jetzt kam, der wird bei weitem das nicht aufholen, was uns noch fehlt.
Von der Marwitz berichtet auch von anderen Rückschlägen.
Allein die Pflanzungen, die jetzt in den letzten drei Jahren vorgenommen wurden, sind ja teilweise vertrocknet. Also im Moment ist die Situation in weiten Teilen Deutschlands sehr, sehr schwierig.
Bund und Länder wollen öffentlichen und privaten Waldbesitzern deshalb helfen und haben 1,5 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt. Es ist das bislang größte ökologische Waldumbauprogramm. Damit soll Schadholz geräumt werden, um die Ausbreitung des Borkenkäfers zu stoppen. Außerdem soll aufgeforstet werden mit Mischwäldern. Es geht um Flächen in Summe so groß wie das Saarland. Bundesumweltministerin Svenja Schulze von der SPD mahnte, dass das Geld in eine zukunftsfähige Waldbewirtschaftung fließen müsse, auch wegen des Klimaschutzes. Gerade junge Wälder und Waldböden könnten Klimagase binden. Die Grünen mahnen, dass die ökologischen Vorgaben des Waldumbauprogramms zu schwach seien. Klöckner wies das heute zurück. Der Bund für Umwelt- und Naturschutz forderte noch weitergehende Maßnahmen an. Der Wald müsse besser vor Düngerückständen aus der Landwirtschaft geschützt werden. Außerdem bräuchte es eine schonendere Bewirtschaftung. Schwere Maschinen drückten den Waldboden so zusammen, dass er weniger Regen aufnehmen könne.
Der Bericht von Nadine Lindner. Und diese Probleme gibt es nicht nur in Deutschland. Europaweit leiden die Bäume zum Teil unter Dürre, eine Folge des Klimawandels. Die EU-Kommission hat heute eine Strategie vorgestellt, mit der man sich auf die Auswirkungen der Klimaveränderung einstellen kann. Paul Vorreiter.
Mit dem europäischen Grünen Deal will die EU treibhausgasneutral werden und die Erwärmung des Planeten gemäß dem Pariser Klimaabkommen begrenzen. Doch schon die bisherige Klimaerwärmung sorgt für immer mehr Dürren, Waldbrände und Stürme. Auch darauf will die EU-Kommission jetzt eine Antwort geben. Lange Zeit war das Thema unter den Tisch gefallen, sagte Kommissionsvize Timmermans.
Now we understand, we fully understand. That if we want to be a climate neutral continent by 2050, if we want to be successful.
Aber jetzt verstehen wir, dass wir nur dann klimaneutral sein und die Artenvielfalt erhalten können, wenn wir eine Anpassungsstrategie haben. Deswegen kommt sie jetzt.
an adaptation strategy and that is why we have presented it today.
Wichtigster Punkt darin, von Mitgliedstaaten bis zu lokalen Behörden oder kleinen und mittleren Unternehmen, sie alle sollen besser an Wissen über die Folgen des Klimawandels gelangen, lernen, wie sie Risiken besser begegnen können. Eine bestehende europäische Plattform mit dem Namen Climate Adapt soll dazu erweitert werden. Auch die neue europäische Beobachtungsstelle für Klima und Gesundheit wird Teil dieser Plattform sein und dabei aufklären, wie der Klimawandel die Gesundheit gefährdet oder die Sicherheit bei der Versorgung mit Lebensmitteln und Wasser beeinträchtigt. Neues Geld will die EU-Kommission für die Strategie zwar nicht auf den Tisch legen, dafür aber bestehende Mittel wie Struktur- und Investitionsfonds besser auf das Klimaanpassungsziel ausrichten. Dabei auch Investitionen aus dem privaten Sektor ankurbeln. Ein Schritt in die richtige Richtung findet Delara Burkhardt, SPD-Umweltpolitikerin im Europaparlament.
Es ist gut, dass die Europäische Kommission eine neue EU-Klima-Anpassungsstrategie vorlegt. Und es ist auch gut, dass sie dort daran erinnert, die Anpassung an den Klimawandel bei der Umsetzung von bestehenden Gesetzen immer mitzudenken. Es wird aber die Chance verpasst, diesen Aspekt verbindlich festzuschreiben. Allgemein hat man den Eindruck, dass die Kommission sich etwas auf die Rolle einer Moderatorin und Koordinatorin konzentriert. Da muss noch mehr gehen, das muss noch konkreter werden.
Konkret wurde die EU-Kommission schließlich bei der Frage nach den wirtschaftlichen Kosten des Klimawandels in der EU. Den beziffert die Behörde derzeit auf durchschnittlich 12 Milliarden Euro pro Jahr.
Der Bericht von Paul Vorreiter. Milliardenschwere Corona-Hilfspakete, die noch nicht mal ausgezahlt worden sind. Die Beschaffung von medizinischem Material, auch von Impfstoff, für dessen Entwicklung man schon zum Teil mitgezahlt hatte. Dazu wegbrechende Einnahmen. Es ist ganz schön viel, was der Staat gerade schultern muss. Doch heute gab es mal wieder leicht positive Nachrichten. Das Statistische Bundesamt korrigierte heute seine Zahlen nach oben. Alles zum Status quo in der Wirtschaft von Theo Gers.
Mehr Wachstum gleich weniger Schulden. Die deutsche Wirtschaft und in deren Schlepptau auch der Staat sind im letzten Jahr etwas besser durch die Rezession gekommen als befürchtet. Das Statistische Bundesamt korrigierte heute seine vorläufigen Zahlen vom Januar nach oben. Danach wuchs die deutsche Wirtschaft im vierten Quartal 2020 doch noch um 0,3%, was für das Gesamtjahr bedeutet, die Wirtschaft schrumpfte nicht um 5,0, sondern um 4,9%. Dennoch, dies war die zweitschärfste Rezession der Nachkriegszeit nach der Finanzkrise. Für Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier sind die besseren Zahlen dennoch ein Signal der Zuversicht. Carsten Schneider, SPD, sieht es etwas nüchterner.
Es ist auch ein Ergebnis der Konjunkturstabilisierungsmaßnahmen auch gewesen, die wir gemacht haben.
Tatsächlich haben die Corona-Hilfen den Absturz gemildert, dafür aber die Staatsschulden in die Höhe getrieben. Allerdings kam es 2020 auch hier nicht ganz so schlimm. Über 158 Milliarden Euro hatten die Statistiker im Januar vorläufig errechnet. Nun sind es mit 139,6 Milliarden fast 19 Milliarden weniger. Heißt übersetzt in die Maastricht-Kriterien der EU, das Defizit lag bei 4,2% der Wirtschaftsleistung. Die Zahlen für das vergangene Jahr sind allerdings nur ein schwacher Trost, denn die Staatsfinanzen wurden auch deshalb geschont, weil Corona-Hilfen in Milliardenhöhe unter anderem wegen der verzögerten Auszahlungen erst in diesem Jahr abfließen und so das diesjährige Defizit in die Höhe treiben werden. Damit nicht genug. Die Kosten des zweiten Lockdowns schnellen derzeit so in die Höhe, dass Finanzminister Olaf Scholz in diesem Jahr noch mehr Schulden aufnehmen muss als bisher vorgesehen. Bisher kalkuliert er mit einer Neuverschuldung von 180 Milliarden Euro. Darin enthalten ist ein Puffer für unvorhersehbare Zusatzausgaben von 35 Milliarden. Diese Notreserve schmilzt gerade dahin. 10 Milliarden Euro kosten weitere Impfstoffe, rechnet der parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Fraktion Carsten Schneider vor. Und jetzt kommen die Ausgaben für die Schnelltests. Stückpreis 18 Euro.
Herr Spahn kann bis heute nicht sagen, wie viel wir eigentlich für diese Tests brauchen, wie viel Geld. Also von diesen 18-Euro-Tests, 12 Euro Durchführung, 6 Euro Beschaffung, da komme ich mal locker, wenn ich das hochrechne auf die Bevölkerung, auf einen Milliardenbetrag pro Woche.
Das aber ist bislang im Haushalt nicht enthalten, zumindest nicht voll enthalten, sollten die Schnelltests über Monate fortgeführt werden. Die Konsequenz?
Dass man im Zweifel dann wahrscheinlich auch einen Nachtragshaushalt machen muss.
Auch in den Jahren danach werden die Finanznöte nicht kleiner. Für 2022 kündigte der CDU-Vorsitzende Armin Laschet deshalb heute bereits an, die Schuldenbremse noch einmal, also zum dritten Mal, auszusetzen. Diese Ausnahme werde sicher genutzt werden müssen, sagte Laschet der Stuttgarter Zeitung.
Der Bericht von Theo Gers. Und an diesem Punkt der Sendung kommen wir zu unserer Presseschau mit Anja Gawlik.
Die Kommentare beschäftigen sich unter anderem mit dem Bericht zum Zustand des deutschen Waldes. Doch zunächst geht es um die bisherige Arbeit des Bundesgesundheitsministers in der Pandemie. Dazu schreibt die Neue Osnabrücker Zeitung: Ende Dezember war Jens Spahn der Corona-Superstar, wurde von einigen als Unionskanzlerkandidat herbeigesehnt. 2 Monate später ist der Dauersprinter als Ankündigungsminister hart gelandet, als einer, der viel verspricht und wenig hält. So verstärkt sich der Eindruck, der oberste Corona-Bekämpfer habe sich auf seinen vielen Baustellen verirrt. Eine Empfehlung für höhere Aufgaben ist das nicht. Die Mitteldeutsche Zeitung aus Halle sieht es so: Zurück bleibt das Bild eines überforderten Ministers, dem die eigene Öffentlichkeitsarbeit wichtiger ist als das Lösen von Problemen. Für Spahn persönlich mag das bedauerlich sein, für das Land aber ist dies hochgefährlich. Die Neue Presse aus Coburg geht freundlicher mit dem Minister um. Dass Merkel Spahns kesses Vorpreschen bei den Schnelltests als Herausforderung, vielleicht sogar als Kritik an ihrer Vorgehensweise empfinden dürfte, zeigt ihr demonstratives Eingreifen. Rückpfiff statt Rückhalt. Spahn tut deshalb gut daran, den Druck auf Merkel und die Länder zu verstärken. Ohne Erfolgsgarantie. Sein Einsatz ist hoch, aber er könnte sich lohnen. Für alle. Mittlerweile liegt die Bundesrepublik beim Testen auf den hinteren Rängen, kritisiert das Handelsblatt und sieht dafür auch andere in der Verantwortung. Deutschland verließ sich zu lange nur auf die PCR-Testungen. Es wäre zu einfach, die Probleme nur Jens Spahn anzukreiden. Das PCR-Verfahren hatte eine starke Lobby im Robert-Koch-Institut. Den Experten schien der Goldstandard wichtiger als pragmatische Lösungen. Zum Bericht über den Zustand der deutschen Wälder schreibt die Süddeutsche Zeitung: Er ist nur das jüngste Dokument einer Entwicklung, die jeder sehen kann, der mit offenen Augen deutsche Wälder durchstreift. 4 von 5 Fichten, Kiefern, Eichen sind angegriffen, 9 von 10 Buchen. Bäume sterben. Das ist noch kein Waldsterben und es steckt auch eine Chance darin. Der Wald ist auch deshalb so anfällig, weil er vielerorts so wenig gemischt ist. Der Wald muss in den nächsten Jahrzehnten Wetterkapriolen standhalten, von denen es immer mehr geben wird, prognostiziert die Ludwigsburger Kreiszeitung. Die Bundesregierung hat sich für den Weg des Geldes entschieden. Einen anderen hat sie nicht. Es ist der Versuch, mit Finanzhilfen in Milliardenhöhe das Umdenken in der Branche und den Umbau zu forcieren. Nicht mit der Gießkanne. Das Geld gibt es nur verbunden mit klaren Bedingungen. Richtig so. Und das war die Presseschau. Die Redaktion hatte Demi Broich.
Danke, Anja Gawlik, für die Presseschau. Und damit endet diese Sendung. Nach den Nachrichten geht es weiter mit unserem Kulturmagazin Fazit von unseren Kollegen von Deutschlandfunk Kultur. Morgen früh begrüßt sie Dirk-Oliver Heckmann in den Informationen am Morgen. Dort im Interview Gesundheitsminister Jens Spahn, unter anderem zu Schnelltests, Selbsttests und Impfungen. Alle unsere Beiträge können Sie nachhören in unserer App der DLF Audiothek. Mein Name ist Niklas Potthoff. Ihnen wünsche ich jetzt noch eine gute Nacht.